Ferienmodus. Es sind noch ein paar Plätze frei. Wir haben noch Potenzial. Die Reihen sind noch nicht ganz geschlossen. Und gleichzeitig sind wir in einer Sommerferien-Predigtserie unterwegs, wo es auch heute ein bisschen darum geht, die Reihen zu schließen. Ich habe euch 4 Teile Nehemia angekündigt. Und ich habe festgestellt, in 4 Teilen durch das Buch Nehemia zu kommen, ist sportlich. Wir müssen ein kleines bisschen springen an verschiedenen Stellen. Der geneigte Bibelleser hat festgestellt, wir haben die letzten Male nur Nehemia 1 und 2 angeschaut. Jetzt Nehemia 3. Und Eliashiv, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Und sie deckten es und sie setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananael. Ja. Könnten wir jetzt zu predigen, warum die Hohenpriester auch mit Mauer bauen. Ich suche mal nochmal einen raus. Nach ihm bauten ihre Brüder unter Binui, dem Sohn Henanadas, dem Vorsteher des anderen halben Bezirks von Kelia. Oh, weiß ich nicht genau. Also, ich fasse mal Kapitel 3 für uns zusammen. Die bauen die Mauer. Und es geht ziemlich gut voran erstmal. Also kurz Zusammenfassung bis hierhin nochmal. Nehemia ist im Exil in Persien und erfährt aus erster Hand, wie es um Jerusalem steht. Das löst in ihm Schmerz und Trauer aus. Und Gott sendet ihn und er lässt sich senden, eine Veränderung anzustoßen. Und er bekommt die Chance, bei Xerxes, bei Artaxerxes, dem König vorzusprechen. Und er bringt Gottes Anliegen vor und er wird mit Vollmachten und Baumaterial ausgestattet. Und Nehemia weiß, dass Gott ihn sendet, dass Gottes Hand offensichtlich über ihm ist. Und deshalb zieht er los und er kommt nach Jerusalem, er kommt zum Volk und er spricht ihnen Mut zu. Die Idee, diese Mauer wieder zu bauen, ist ja überhaupt nicht neu. Die ist uralt. Die Mauer ist schon seit 140 Jahren zerstört und sein Vorgänger Zerubabel ist quasi an genau diesem Projekt gescheitert. Es geht also nicht darum, etwas ganz Neues zu machen, sondern es geht darum, Gottes Vision wieder zu entdecken und wieder zu beleben. In diesem Fall ist es ein Baustein dieser Vision, die Mauer. Jerusalem wieder als die starke Stadt Gottes. Und sie fangen an zu bauen. Es wird so ein Gemeinschaftsprojekt. Johannes Zipperer hat es die Woche schon in die Baptisten-WhatsApp-Gruppe gepostet. Jeder baut seinen Abschnitt. Eine Sippe, das eine Tor, ein Verbund oder eine Stadt, den nächsten Abschnitt, eine Familie, das Stück vor ihrem Haus und so weiter. So arbeiten sie sich um die ganze Stadt rum. Jeder übernimmt da so sein Stück. Und es wird detailliert berichtet, wie es erstmal so richtig gut vorangeht. Das ist ein neues Projekt. Sie gehen es jetzt an. Und man kann sich diesen Enthusiasmus des Anfangs auch so richtig vorstellen, finde ich. So 140 Jahre lang lag diese Vision brach. Und jetzt wird sie unter ihren Händen wahr. Habt ihr schon mal ein Projekt angefangen, ohne die Kosten ganz zu überschlagen? Ich habe die letzten Wochen schon gesagt, Nehemia hat sich vorbereitet. Ich glaube, er hat die Kosten überschlagen. Aber wenn wir uns die deutschen Großbauprojekte anschauen, wir sind ganz gut darin, nicht mit dem Unvorhersehbaren zu rechnen. Und dann völlig überrascht zu sein, wenn es uns wieder mal einholt. Von außen wird dieses Projekt belächelt. Aber im Inneren ist Geschlossenheit zu spüren und spürbare Begeisterung. Das ist das, was aus diesem Kapitel 3 spricht. Alle bauen gemeinsam. Alle sind gemeinsam unterwegs und das ist so etwas wie eine gemeinsame Beauftragung, eine gemeinsame Sendung, eine gemeinsame Vision abzuspüren. Ja, das ist jetzt dran. Und das Kapitel 3 endet mit den Worten: Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen, denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Und da gibt's von außen Spötter, die das Projekt anschauen und sagen, ach, das wird doch nichts. Ja, ihr mit eurer Mauer. Wenn euch da ein Fuchs dagegen springt, kippt das Ding um.
Es quietscht. Dann gucke ich mal, ob das weniger quietscht. Aber es bringt sie nicht von ihrem Kurs ab. Weil sie die Vision haben. Weil sie das Ziel im Blick haben und weil sie gut vorankommen. Und wenn das Ziel vor Augen rückt und der Weg dorthin kurz scheint, dann ist es leicht, auf Kurs zu bleiben. Und ich habe schon letztes Mal gesagt, die Herausforderungen kommen noch. Eigentlich könnt ihr ja dieses Buch jetzt mit Kapitel 4 einfach enden. Einweihung der Mauer, noch ein paar Nachworte. Eine nette Rede von Nehemia und das war's. Es werden aber noch ein paar Kapitel draus. Jetzt kommt erstmal Gegenwind. Wie gehen wir mit Gegenwind um? Wie gehst du mit Gegenwind um? Die Predigt heute Morgen wird ein Doppelpack. Zweimal Gegenwind. Und ich werde euch nach der ersten Runde Gegenwind fragen, ob ihr noch könnt. Weil sie ist relativ lang. Ansonsten können wir auch allen Ernstes sagen, nach der ersten Runde Gegenwind, genug Gegenwind für heute. Wir machen nächste Woche weiter mit mehr Gegenwind. So, der Gegenwind, der hat nämlich verschiedene Ursachen hier. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir hinschauen, warum und zu was das jeweils führt. Beharrungskräfte können zum Beispiel ein Grund für Gegenwind sein. Es verändert sich etwas und plötzlich fällt Leuten auf, oh Mist, da verändert sich ja was. Ist das jetzt gut oder schlecht? Keine Ahnung, egal, es ist anders. Aber es könnte genauso gut schlechte Kommunikation oder schlechte Planung sein. Es verändert sich was. Warum muss ich denn was verändern? Es war doch gut. Ist das wirklich nötig? Wird das wirklich besser dadurch oder wird es nur anders? Oder unterschiedliche Zielvorstellungen. Da verändert sich was. Aber ich stelle gerade fest, Veränderung wollte ich, aber nicht die. Oder Druck von außen. Bei euch verändert sich was. Das missfällt uns. Tot habt ihr uns besser gefallen. So, bei Nehemia treffen nacheinander zwei verschiedene Formen von Gegenwind auf und zweimal muss Nehemia damit umgehen. Und zweimal dürfen wir daraus lernen und uns freuen, dass es nicht unser Wind ist, der uns da entgegenbläst. So, bei der ersten Runde sind Sanballat und Tobia von der Partei. Die beiden Kandidaten würdet ihr kennen, wenn ihr die Kapitel gelesen hättet. Ich habe sie euch aber bisher vorenthalten. Also, wenn ihr wissen wollt, wo die ansonsten schon mit dabei waren, unter anderem bei denen, die jetzt gerade gespottet haben. Das sind die umgebenden Statthalter. Also wären wir noch in der Königszeit, dann wären das die Nachbarkönige. Sind sie aber nicht. Sie sind alle von Persien inzwischen erobert. Also sind sie Statthalter. Und die beiden scheinen einen gehörigen Einfluss zu haben, auch innerhalb des Volkes. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil die Babylonier haben ja bei ihrer Eroberung die Völker vermischt. Das heißt, wir haben keine Völker mehr in Reinform, sondern überall sind gewisse Anteile mit dabei. Das sehen wir auch schon oder könnten wir ahnen an dem Namen Tobia. Das ist ein hebräischer Name. Also wir haben es hier quasi mit einem Nachbarkönig, also mit einem Nachbarstatthalter zu tun, der aber offensichtlich irgendwie Beziehungen zum Volk hat. Und so mischen die auch rein Und so haben die wahrscheinlich auch ihre Kreise, in denen sie ihre Informationen absetzen, ihre Fans haben. So bis Kapitel 4 kommen sie ganz gut voran und dann eskaliert die Situation. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Wunden der Mauer Jerusalems heilten, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie zornig. So, also hier haben wir Gegenwind von außen. Und sie schworen sich, alle miteinander hinzuziehen und gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf, zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach. Und da ist zu viel Schutt. Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Und unsere Widersacher dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen, sie zu töten und dem Werk ein Ende zu machen. Uiuiui. Wir sind 5 Verse in Kapitel 4. Und schon ist die Stimmung komplett umgeschlagen. Erfolgreicher Bau? Nicht viel von zu sehen. Geeintes Volk, gemeinsame Vision? Nicht viel von zu sehen. Nehemia wird zugetragen, eure Feinde wollen euch direkt angreifen. So, das ist eine unmittelbare Reaktion auf das Projekt. Das war ihnen vielleicht auch bewusst. Also ich nehme an, Nehemia war bewusst, dass er damit vielleicht andere Menschen verärgern wird mit dem Projekt. Und der Angriff hat das Ziel, die Fertigstellung des Projektes zu torpedieren. Und dafür werden Kollateralschäden billigend in Kauf genommen, sage ich jetzt mal. So, das ist die äußere Form dieses Angriffs. Also der Angriff zielt darauf, das Projekt zu vernichten. Und er setzt einfach da an, ja, wenn wir die Leute platt machen, die das an dem Projekt bauen, dann waren wir erfolgreich. So, das ist eine fiese Zielrichtung. Deshalb ist es wichtig, wenn Angriffe kommen, dass wir hinschauen, worauf zielen die eigentlich? Was wollen die? Tut diese Mauer Sanballat und Tobia weh? Nee, es ist eine Mauer, gell? Mauern greifen nicht an, normalerweise. Mauern hauen auch keinem eine rein. Die beiden haben vielleicht Angst, sie sind vielleicht wütend, aber vor allem sind sie bereit, über Leichen zu gehen. Auch das finde ich wichtig hinzuschauen, weil wenn jemand Aua schreit, dann könnte es sein, dass wir ihm auf den Fuß getreten sind. Das ist dann nicht unbedingt ein Angriff, sondern manchmal auch eine Verletzungsreaktion. Also wenn uns Gegenwind entgegenschlägt, ist es auch wichtig, einmal vorsichtig hinzuschauen, habe ich eigene Anteile daran? So, das können wir aber in dem Fall, glaube ich, erstmal ausschließen. Also ja, die haben Angst, aber die sind vor allem auch einfach grantig, die beiden Herren. Das andere wäre Impulserhaltung. Aber das hier ist klare Anfeindung. Und der begegnet Nehemia mit der notwendigen Aufmerksamkeit. Mehr nicht. Was macht er? Wir beteten zu unserem Gott und stellten Wachen auf. Wir können das immer wieder bei Nehemia beobachten. Das Gebet ist bei ihm keine spontane Idee. So frei nach dem Motto, kommen wir nicht weiter, was können wir machen? Alle Möglichkeiten ausgeschöpft, noch irgendwo Panzer versteckt, nein, okay, komm, wir beten. Nein, sondern es ist immer das Erste. Und hier nimmt er das Volk mit rein. Wir beteten zu unserem Gott. Und wir stellten Wachen auf. Das ist das, was ihn trägt, wenn Probleme auf ihn zukommen, wenn er angesprochen wird, wenn er mit Herausforderungen umzugehen hat, bearbeitet er sie zuerst im Gebet. Ich finde es stark, wie er hier die anderen mit reinnimmt. Und ich finde, da können wir uns eine Scheibe abschneiden nicht nur für uns einen Umgang damit zu finden, sondern zu sagen, und da nehmen wir die anderen mit rein. Da passiert schon ein Teil der Wegweisung, indem wir gemeinsam ins Gebet gehen. So, Problem gelöst, weiter geht's, oder? Der Angriff schlägt jetzt auf eine ganz komische Ebene durch. Und auch das können wir immer wieder beobachten. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und da ist zu viel Schutt. Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Hä? Was habt ihr die letzten Wochen gemacht? Da ging es doch ganz gut voran, oder? Da kommt direkt Entmutigung durch. Das wird ja eh nichts. So, jetzt plötzlich steht eine Wand vor uns. Jetzt wird's nichts mehr. Jetzt haben wir's ja. War ja von vornherein eigentlich klar. Lief viel zu gut bis hierhin. Plötzlich ist das Glas nicht mehr halb voll, sondern halb leer. Es ist immer noch dasselbe Glas, ja? Die Mauer ist immer noch gleich weit. Sie sind immer noch gleich weit fortgeschritten, aber die Dynamik ist weg. Von jetzt auf gleich. Wer von euch liebt noch Projekte in der Anfangs- und Aufbruchphase? Finde ich super, wenn was anfängt, was Neues. Da ist immer was zu spüren von diesem, jetzt reißen wir es, jetzt bewegen wir was, jetzt geht was. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du feststellst, das ist ja gar kein Sprint. Das wird ja mal mindestens ein Mittelstreckenlauf oder Marathon. Vielleicht manchmal sogar ein Ironman, wenn wir an Stuttgart 21 denken. Und bei so einer Mauer, da ist es vielleicht so, dass der erste Push gar nicht so ins Gewicht fällt. Wenn du ganz unten ein paar Steine krumm setzt, naja, das passt schon, die liegen ja auf dem Boden, die wackeln halt ein bisschen. Aber je höher die Mauer wird, desto mehr schwankt das Ding. Und dann merkst du, wenn du die Fundamente nicht ganz gerade gesetzt hast, dann plötzlich sitzt jeder Stein krumm. Und du fragst dich, soll ich jetzt nochmal anfangen? Und du merkst, die Sache ist nicht in einer Nachtschicht durchzuwuppen. Wer etwas verändern will, wer mit Veränderung erfolgreich sein will und wer auch mal Projekte abschließen möchte, muss mit Entmutigung umgehen. Müsste es mit Gott nicht eigentlich viel einfacher sein? So, ja, oder? Wäre doch super. Wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setze er sich zuerst hin und überschlage die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld auch reicht. Aber sagt Jesus in Lukas 14, 28. Ganz anderer Kontext. Möchte ich jetzt auch nicht weiter ausführen, aber es ist interessant. Auch Gott selber kann uns darauf hinweisen. Guck, überschlag die Kosten. Schau hin, was du leisten kannst. Nein, es geht nicht darum, dass du mit deinem Gott einfach alles machen kannst, weil der sowas ist wie dein Riesenbagger im Garten. Nein. Überschlag die Kosten, auch mit Gott auf deiner Seite. Das Volk entscheidet sich hier, dran zu bleiben. Es geht also nicht um eine mit dem Kopf durch die Wand Perspektive, sondern es geht darum, an der Vision dran zu bleiben, die sie schon so lange haben. Auch wenn sich die Kosten plötzlich verdoppelt haben. Und das haben sie hier. Weil das halbe Volk passt auf, während die andere Hälfte arbeitet. Das heißt, die Kosten haben sich quasi gerade buchstäblich verdoppelt oder die Arbeitskraft halbiert. Nehemia stellt Wachen auf, an allen offenen Stellen. Und dann hält er eine kurze Motivationsrede. So, jetzt können wir deine Motivationssprüche in Anschlag bringen. Und da sagt er irgend sowas mit Grenzen und über die wir hinausgehen und wachsen. Nein, sagt er nicht. Was würdet ihr da sagen? Kämpft für euren Gott! Sagt er auch nicht. Macht was ganz Interessantes. Und das weist eigentlich auch schon wieder auf die große und ganze Vision hin. Und das ist eigentlich, finde ich, auch an dieser Rede das Starke, dass er eben nicht sagt, komm, wir wuppen das jetzt hier. Sondern er verweist wieder auf das große und ganze. Was sagt er? Und als ich sie besah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Vorsehern und dem übrigen Volk. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und schrecklich ist. Übersetzt Luther. Wir können auch mächtig übersetzen, aber ich fand schrecklich schön. Und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Oh, Nehemia, das ist aber eine sehr menschliche Perspektive. Oder? Wollen wir das nicht geistlich erfassen? Sag ja, lieber für Gott streiten als für Brüder und Schwestern und sowas. So, das Erste, was er sagt, ist, habt keine Angst. Aber da bleibt er nicht stehen, ja, das wäre ein bisschen wenig. Sondern er erinnert sie an das, was sie auf ihrer Seite haben. Denkt an Gottes Größe und wie schrecklich er ist. Ja, wir brauchen manchmal auch das Bild eines schrecklichen Gottes, eines starken Gottes, nicht nur eines lieben Gottes. Aber es ist ein Gott, der für uns streitet. Mächtig würde es in unserem Sinn sicherlich trotzdem besser treffen, auch wenn ich das Wort schrecklich hier mag. Führ dir vor Augen, wer Gott ist. Auf Gottes Größe schauen wischt übrigens unsere Probleme nicht weg. Aber es ordnet die Proportionen neu. Und das ist hier dringend nötig. Weil hier kommt eine Entmutigung und die kommt erstmal völlig ohne Maßstab. Da sind Nachbarvölker, das Ding muss erstmal irgendwie eingeordnet werden. Wie groß ist es jetzt? Auf einer Skala von völliger Katastrophe bis hin zu Kleinigkeit. Das holt uns immer wieder ein, wo uns Probleme einholen. Dass uns die Probleme erstmal ohne Maßstab daherkommen. Wir wissen nicht, wie groß sie sind. Und hier gibt er dem Ganzen einen Maßstab. Gedenkt an Gottes Größe. So, jetzt ordnet das Ganze nochmal zu, Gott Menschen. Und dann sagt er, blickt nach links, blickt nach rechts. Blickt nicht nur auf Gott. Das ist doch komisch, oder? Das wäre es, finde ich, wenn diese Vision nicht in ihrem Kern mit Menschen zu tun hätte. Und das wird hier sichtbar. Es geht hier auch um Menschen. Streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Menschelt es hier nicht viel zu viel? Das Volk kämpft hier nicht nur für Gott und wir kämpfen auch nicht nur für Gott. Das tut er übrigens alleine. Gott kann für sich kämpfen. Sonst haben wir den ersten Teil nicht verstanden, den Teil, mit dem Gott ist mächtig. Das heißt nicht, dass wir die eine oder andere Schlacht nicht mit Gott zu schlagen haben, aber wir haben sie nicht für ihn zu schlagen. Hier kämpft Gott mit ihnen gemeinsam und die Sache, um die es geht, ist Jerusalem. Genauer gesagt, die Vision von Jerusalem. Ein Ort, an dem Menschen Gott begegnen dürfen, der ausstrahlt in die Welt, der ein Licht für die Völker ist, an dem Ruhe und Ordnung regieren dürfen, an dem Gott die Mitte ist. Das ist die Vision, aber es geht dabei nicht um Mauern. Es geht um Menschen. So, sie bauen trotzdem eine Mauer, gell? Ist euch aufgefallen? Das ist die Transformation, die wir ab und zu hinkriegen müssen. Dass wir es schaffen müssen bei den Projekten, die wir haben, bei den Dingen, die wir tun. Nächste Woche wird hier die Fassade gestrichen. Da geht es auch um Mauern. Ja, wir streichen keine Menschen, hoffentlich. Aber diesen Sprung hinzukriegen, zu sagen, wie hängt eigentlich beides zusammen? Warum tun wir das eine? Und du kannst dabei natürlich auch Menschen aus dem Blick verlieren. Also es gibt Projekte, die haben sich davon abgekoppelt. Da wird Gemeinde zum Selbstzweck. Da geht es nicht mehr um Menschen. Ich glaube, diese Projekte sind tot. Es gibt auch Projekte, da geht es nur noch um Menschen. Das ist auch nicht sinnvoll. Wenn wir hier hinschauen, dann geht es hier darum, dass Gott einen Ort hat, wo Gott und Menschen aufeinandertreffen. Und dafür streiten sie. Also es geht um Menschen und es geht auch um Gemeinschaft. Es geht bei Gemeinde ja auch nicht um Mauern, sondern um, auch nicht um die Organisation, sondern es geht um die Menschen in der Nähe zu Gott. So, Nehemia könnte eine Motivationsrede halten, Allah kämpft für Gott, aber es geht nicht um Gott in ihrem Kampf. Es geht um die Vision, um dieses Miteinander, Gott bei den Menschen. Und wir brauchen bei Entmutigung auch nicht den Blick auf das Problem, sondern auf Gott und dann den Blick fürs große Ganze. Wofür? Damit da eine Mauer steht, geschenkt. Weil es ein Stein in Gottes großem Plan ist. Ja, dafür. Ein Baustein der Vision, dass Gott seinem Volk Ruhe schenkt. Ja, darum geht es. Dafür lohnt es sich doch zu kämpfen. Dem Problem genau die Aufmerksamkeit geben, die es benötigt. Nicht mehr und nicht weniger. Die könnten jetzt ja auch super bei der Aufstellung der Verteidigung das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren. Sie haben hier ja gerade ein neues Ziel bekommen, für das es sich zu kämpfen lohnt. So, da könnte man sich jetzt erstmal ganz gut drin verkämpfen. Vielleicht, wenn wir erstmal alle Nachbarvölker ausrotten. Präventivschlag. Oder wir schicken Assassinen los. Ja, so Geheimagenten, um vielleicht wenigstens mal diesen Tobia und diesen Sanballat zur Seite zu schaffen. Sie könnten hier wunderbar bei der Aufstellung der Verteidigung das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren, aber nein, sie bleiben dran und sie widmen dem Aufmerksamkeit, aber sie lassen nicht vom eigentlichen Ziel ab. Und trotzdem, wenn wir hinschauen, kostet sie das hier die Hälfte ihrer Kraft. Das wird ihnen auch noch zum Problem. Und da kommen wir jetzt auch schon zur zweiten Herausforderung. Die hängt nämlich auch damit zusammen, dass sich das ganze Bauprojekt jetzt ein kleines bisschen verzögert. Aber was wir bis hierhin, glaube ich, festhalten dürfen, ist, wer immer brennt, auch als Gemeinde, der brennt aus. Deshalb ist es auch hier wichtig, hinzuschauen, wie viel Kraft haben wir? Was können wir leisten? Wie viele Projekte können wir anstoßen? Was bringen wir auch zu Ende? Und hier sind sie miteinander unterwegs und es wird ein richtiger Kraftakt. Aber sie wissen, dass es das wert ist, diese Kraft einzubringen, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. So, postwenden kommt nämlich das nächste Problem um die Ecke. Man wird sich ja wünschen, dass es jetzt Nehemia endlich geschafft hätte, den Angriff abzuwehren. Und dass es sich damit hat. Aber jetzt kommt die Unruhe aus den eigenen Reihen. Das ist die zweite Runde. So, Schieflage im Inneren. Das ist nämlich soziale Ungerechtigkeit. Und die wächst sich zu einer echten Ungerechtigkeit aus. Diesmal ist es überhaupt kein Angriff auf das Projekt. Da sage ich, wir müssen hinschauen. Nicht alles kommt gleich daher. Du kannst nicht jedem Problem mit einem Hammer begegnen. So, hier öffnet sich überhaupt kein Angriff auf das Projekt, sondern es öffnet sich ein Nebenschauplatz. Und dieser Nebenschauplatz hat aber das Potenzial, das Projekt zu stoppen und auch das eigentliche Ziel komplett zu verfehlen. Da zeigt sich nämlich, wir bauen eigentlich hier und wir sind ganz gut unterwegs, aber an einer ganz anderen Stelle haben wir ein Riesenproblem. Und darüber stolpert Nehemia eigentlich nebenbei. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe, auch überhaupt nicht seine Beauftragung, sich um dieses Problem zu kümmern. Das holt ihn aber trotzdem ein. Einige seiner Mitarbeiter sind so arm, dass sie hungern, wenn sie quasi weiter ehrenamtlich an dieser Mauer bauen. So, das hat sich am Anfang nicht gezeigt, vielleicht, oder nicht in dieser Schärfe, aber jetzt wird's doof. Weil das Projekt wird länger und die müssen daheim Felder bestellen, wenn sie denn noch welche haben. Und Frauen und Kinder hängen da auch mit dran. Und die müssen auch irgendwas essen. Das Sozialsystem ist so mittel. Und ihr wisst, Tagelöhner ist auch zu Jesu-Zeiten ein viel gebrauchter Begriff. Das sind die, die quasi von der Hand in den Mund leben. Gott hat sich ursprünglich was Cooles ausgedacht. Ist auch schon an der einen oder anderen Stelle in anderen Predigten aufgeblitzt. Ich fasse es euch kurz zusammen. Nach der Landnahme bekommt ja so jede Sippe ihren Teil. Das ist so eine Art Grundversorgung. Also Gott gibt allen, was sie benötigen. Das ist übrigens kein Kommunismus. Nicht alle haben gleich viel. Aber Gott baut zwei Mechanismen ein, damit so eine Art soziale Marktwirtschaft entsteht. Also Gott hat sein Volk freigekauft. Sein Volk soll nicht versklavt sein. Deshalb gibt Gott Regeln vor, die auch immer wieder zu diesem Ausgangspunkt zurückführen sollen. Ihr sollt euch nicht gegenseitig versklaven. So, diese zwei Mechanismen sind das Sabbatjahr und das Erlassjahr. Also immer nach 7 Jahren kommt ein Sabbatjahr und da wird ein Teil der Schulden erlassen. Und nach 7 mal 7 Jahren gibt es eine ganz große Stellschraube, um wieder zu Gerechtigkeit zurückzukehren. Im 50. Jahr fällt nämlich das Land wieder an seinen ursprünglichen Besitzer zurück. Also der Gedanke ist so ungefähr, du kannst Land verpachten, aber du kannst es eigentlich nicht besitzen. Es gehört Gott. Und der verteilt es. Und du kannst dir natürlich erkaufen und du kannst auch einen geldwerten Vorteil erkaufen, dass du das Land eine Weile bebauen darfst. Aber nach 50 Jahren, sagt Gott, und ich gebe es wieder dem, der es braucht. Wie gesagt, kein Kommunismus, aber es ist ein Mechanismus, der dazu führt, dass die Schere nicht zu weit auseinandergehen darf. Dass alle versorgt sind und alle werden immer mal wieder auf einen Stand gesetzt, der nicht gerade Neuanfang ist, aber der wieder allen einen Anteil zuweist. So, und jetzt brodelt es hier ganz gewaltig. Der Mauerbau ist fast abgeschlossen, die äußeren Feinde haben aufgegeben, nachdem sie gesehen haben, sie können nichts tun. Aber innen brodelt es. Unabwägbarkeiten tauchen auf. Hier ist eine Schieflage, die schon ganz lange besteht, aber jetzt spitzt sie sich zu. Das ganze Volk hilft eben beim Bau, unbezahlter Urlaub, gut für die Reichen, die sich das leisten können. Schwierig für den ärmeren Teil der Bevölkerung. Wir können das auch beobachten. Immer da, wo Krisen auftauchen, wird es meistens für das untere Drittel eng. Und komischerweise gibt es dann wieder Studien, die sagen, die oberen 30% sind noch reicher geworden. Also Krisen scheinen die soziale Ungerechtigkeit eher noch zu verstärken. Und das taucht hier eben auch auf. Und es ist so, dass in der Zeit, in der das Volk jetzt schon wieder zurückkam aus dem Exil, hat sich der Lauf der Geschichte schon wieder weitergedreht. Es gibt schon wieder Reiche, es gibt schon wieder Arme und es gibt schon wieder Schuldknechtschaft. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Also davon wird nicht berichtet, aber es gab offensichtlich auch noch eine Hungersnot. Das scheint das Ganze noch weiter zuzuspitzen. Und wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Als ich ihre Klage hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Hier stimmt was nicht. Nehemia könnte dieses Problem jetzt doch links liegen lassen, oder? Hat nichts mit seinem Mauerbau zu tun, gar nichts. So, das wäre richtig, wenn es bei der ganzen Aktion um eine Mauer ginge. Geht es aber nicht. Es geht um Menschen. Es geht um die Gemeinschaft. Es geht um die ganze Vision. Nochmal hinschauen. Ist die Vision in Gefahr? Ja, die Vision ist hier in Gefahr. Es geht um einen Gott, der in seinem Volk Gerechtigkeit schafft. Eine gerechte Stadt. So, ich brauche keine Mauer zu bauen, wenn es innen wie außen aussieht. brauche ich jetzt gar nicht anfangen. Hier braucht es eine Lösung. Und wieder einmal zeigt Nehemia, dass er sorgfältig plant, bevor er handelt. Finde ich gut. Sollten wir uns beibehalten. Nehemia 5,7. Mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. So, neue Übersetzungen übersetzen das einfacher, aber das finde ich langweilig. Die ist großartig. Mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Ja, wir könnten auch sagen, ich dachte nach. Aber das finde ich ein bisschen wenig, weil der Wortsinn zeichnet hier ganz gut, was da bei Nehemia passiert. Das ist nämlich ein innerer Parteitag, was hier stattfindet. Der setzt sich nicht bloß hin und überlegt mal 2 Minuten, sondern er bezieht alles ein. Herz, Personenzentrum. Das, was Nehemia fühlt, er wird ja wütend, ja? Das, was er denkt, das, was Gott hineinspricht, spricht sich ab. Hier findet eine Beratung statt. Ein Leiter weiß immer, was zu tun ist, oder? Ein guter Leiter weiß immer, was zu tun ist. Das, glaube ich, ist ein Trugbild. Hier sehen wir, es braucht eine ehrliche Fläche der Reflexion. Sogar bei solchen Problemen. Auch da braucht es nicht den starken Macker, der um die Ecke kommt und sagt, ich weiß schon die Lösung. Sondern es braucht jemand, der nachdenkt. Der ehrlich reflektiert. Vorsicht ist hier kein Zeichen von Schwäche, sondern wo wir es mit Menschen zu tun haben, müssen wir gründlich und vorsichtig sein. Das ist das, was Gott uns anvertraut. Und Nehemia geht hier einen Dreischritt. Erst denkt er nach und dann geht er ins Einzelgespräch. Zuerst mit den Tätern. Danach ruft er eine Versammlung des Volkes ein und klagt an und öffnet gleichzeitig eine Perspektive, wie es weitergehen könnte. Und er redet nicht an der Schuld vorbei, er redet auch nicht an der Notwendigkeit der Veränderung vorbei, aber er bezieht sich mit ein. Im Inneren dürfen keine Mauern entstehen. Es geht darum, den Weg für Gottes Vision zu öffnen. Und immer wieder in diesem Abschnitt schwankt Nehemia zwischen ihr und wir. Und da wird so richtig spürbar, er hat nicht alles davon verbockt. Er will auch sagen, man, da müsst ihr was ändern. Das kann ich nicht tun für euch. Aber gleichzeitig wird spürbar, da wo ich selber auch denke, ich Nehemia, da beziehe ich mich mit ein. Ich sage nicht, ihr müsst das anders machen, ich mache das genauso weiter. Sondern wir müssen schauen, dass wir hier auf einen gemeinsamen Kurs kommen. Nehemia hat doch keinen versklavt. Dennoch weiß er, das geht mich mit an. Wir brauchen keine Schuldzuweisung, auch wenn hier Schuld ist, die benannt werden muss. Aber es geht nicht darum, dass wir am Ende einen Richtspruch haben, sondern es geht darum, dass wir am Ende eine Lösung haben. Und die findet er und die ist auch ziemlich radikal. In dem Fall ziemlich radikal. Er beruft eine Mitgliedervollversammlung ein. Dann hält er ihnen vor Augen, dass es ihre Aufgabe ist, aufeinander Acht zu geben, anstatt sich auf die Kosten des anderen zu bereichern. So. Dann kommt er mit einer ziemlich radikalen Lösung um die Ecke, nämlich noch heute. Lasst ihnen ihre Schulden noch heute. Warum noch heute? Manche Dinge kann man ganz gut zerreden und zerdenken. So, das ist auch immer wieder, und ich glaube, gerade bei solchen Dingen, wo ursprünglich Enthusiasmus mitschwingt, wenn wir sagen, ja, das gehen wir jetzt an. Und dann stellen wir fest, oh, die anderen machen das aber auch nur halb. Will ich das wirklich so machen? Hier und jetzt. Wir brauchen einen Schuldenschnitt, weil Menschen in ihrer sozialen Not gefesselt sind. Und weil sie nicht mehr das tun können, was sie eigentlich tun sollten. Wenn die Mauer nicht fertig wird, dann ist es nicht deren Schuld, dass die Idioten nicht schneller bauen. Sie können nicht, weil sie gefesselt sind. Und wir müssen diese Fesseln lösen. Jetzt muss etwas passieren, noch heute. Und daran wird schon deutlich, was macht ihr? Wir haben. Nehemia sieht sich als Teil des Ganzen. Er will Vorbild sein. Er erwartet echte Veränderung und da, wo sich etwas verändern soll, da bin ich der Erste, aber nicht der Einzige. Das ist das, was Nehemia formuliert. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Aber ich glaube, nur so ist an dieser Stelle tatsächlich eine Veränderung herbeizuführen. Also es wird für ihn selbst auch zur Reflexionsfläche. Später reflektiert Nehemia, dass er im Endeffekt 12 Jahre Statthalter war und dass er in dieser Zeit versucht hat, alle Belastungen vom Volk wegzuhalten. Und da beschreibt Nehemia, wenig bescheiden, aber sehr ehrlich, dass er etwas anders macht als seine Vorgänger. Dass er nämlich während der ganzen Zeit, die er Statthalter ist, keinen Lohn erhält. Er lässt sich auch nicht durchfüttern. Im Gegenteil, mittags hat er so 150 Leute bei sich am Tisch sitzen. Ist ganz stolz. Braucht man schon ein bisschen Platz. So, das könnten wir jetzt auch wieder kritisch sehen, oder? 2 Dinge lernen wir von ihm. Erstens, offensichtlich ist er reich. Der kann 150 Leute mittags durchfüttern. Also findet hier keine pauschale Reichtumskritik statt. Sondern es geht tatsächlich um die Frage nach Gerechtigkeit. Also um die Frage, ob Reichtum das Ziel oder ein Werkzeug ist. Und er beschreibt seine Motivation, sein Motor, das, was er anders macht, ist Gottesfurcht. So zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat, damit aus Ungerechtigkeit Gerechtigkeit wird. Wenn im Alten Testament von Gerechtigkeit gesprochen wird, von einem Gerechten, dann geht es nicht um einen, der alles hält oder alle Gesetze des Alten Testaments auswendig kann. Auch nicht um einen ganz besonders tollen, sondern gerecht ist ein Gemeinschaftsbegriff. Also Gerechtigkeit ist nicht zu denken, wenn das Kollektiv leidet. Da, wo Gott Gerechtigkeit schafft, führt er den Sünder in die Gemeinschaft zurück. Das heißt übrigens nicht, dass Sünde unter den Teppich gekehrt wird. Ja, Schuld ist Schuld. Aber es geht darum, dass Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Da, wo Recht gesprochen wird, wird Gemeinschaft wiederhergestellt. Ja, das kann auch manchmal irgendjemand mal Kopf und Kragen kosten. Aber dann geht es um die Gemeinschaft, die im Mittelpunkt steht, die sonst leiden würde. Also Gott richtet die Gemeinschaft, indem er richtet. Gerechtigkeit geht nicht, wenn es dem neben mir schlecht geht. Das stellt auch Jesus immer wieder heraus. Deshalb können wir auch nicht sagen, wir sind doch eine Insel der Gerechten. Geht nicht. Es gibt keine Inseln. Das wird auch hier sichtbar. Und nach dieser Rede macht er deshalb so richtig ernst. Er scheint zu wissen, dass so ein Jahr etwas wackelig dastehen kann. Deshalb ruft er die Priester herbei und lässt das Volk schwören und macht es sogar noch durch eine Zeichenhandlung deutlich. Und sagt, Leute, heute Erlasstag. Heute. Für alle. Einmal großer Reset. Bei uns gibt es auch eine Menge Schieflagen. So, ich glaube, die müssen wir nicht alle heute Morgen lösen, kriegen wir auch nicht hin. Wir sind zum Beispiel global ziemlich verstrickt, fast hilflos in Mechanismen, in denen wir gar nicht sein wollen. Schon mal versucht, nur noch fair einzukaufen? Also, je nachdem, wie ihr den Begriff nur noch fasst, ist das eine Denkunmöglichkeit. Das soll uns übrigens nicht davon abhalten, etwas besser zu machen. Und doch schreit Ungerechtigkeit zum Himmel. Das ist der Gerechtigkeitsbegriff. Wenn neben mir einer dafür geknechtet wird, dann ist das für Gott ein Problem. So, und in unserer kleinen Welt, Gemeindewelt oder dein Umfeld, dein persönliches Umfeld, da ist es jetzt vielleicht nicht gerade Sklaverei, hoffe ich. Also keiner von euch hält vermutlich sich jetzt direkt zwei Sklaven daheim. Aber vielleicht eine Schublade, in der jemand steckt, aus der er auch nicht mehr rauskommt. Und es wird vielleicht Zeit, dass er herauskommt, weil es die gemeinsame Sache blockiert. Wir sind auch gut darin, uns in solche Schuldzuweisungsspiralen hineinzuarbeiten. Du müsstest eigentlich. Du kannst nicht. Die Träger müssten doch viel schneller arbeiten. Die müssten das doch hinkriegen, diese Idioten. Ach so, ihre Kinder hungern. Ja, dann müssen sie halt noch schneller arbeiten. Die Gebundenheiten sind hier der Ausgangspunkt. Agieren wir so, dass wir anderen den Lebensraum nehmen, dass wir Macht ausspielen, dass wir uns entfalten auf Kosten von anderen. Alles muss sich meinem Traum beugen, meinem Wunsch, meiner Freiheit, meiner Sorge. Ich bin Pastor. Mir ist bewusst, dass ich an einer machtgefährlichen Position bin, wenn es um solche Dinge geht. Aber ihr seid auch irgendwo an machtgefährlichen Positionen. Ob das jetzt im Familienkontext ist, im Freundeskreis, auf der Arbeit, ich weiß es nicht. Ihr habt Einfluss auf Menschen. Gott scheint hier einen eigenen Begriff von dem zu haben, was ich Inklusion nennen würde. Ungerecht ist bei ihm nicht zwangsläufig, was ungleich ist. Ich habe gerade gesagt, die haben verschieden viel. Nehemia ist offensichtlich reich. Also verschieden viel haben ist nicht das Problem. Auch verschieden viel können ist nicht das Problem, aber ungerecht wird es da, wo mein Vorteil den anderen bindet. Und Gerechtigkeit heißt deshalb immer, es geht auch den anderen neben mir gut. Sie können neben mir existieren. Sie können sich neben mir entfalten. Heute heißt es hier bei Nehemia. Manchmal brauchen wir das. Dass wir da, wo wir so etwas bei uns aufdecken, nicht sagen morgen oder übermorgen, sondern heute. Heute ist der Tag. Heute gehe ich das an. Heute spreche ich das an. Heute ziehe ich das glatt. Heute gehen wir damit um. Was blockiert uns miteinander? Die Geschichte hat hier ein wunderbares Ende. Das ganze Volk und die ganze Versammlung sagt nämlich gemeinsam Amen und sie loben den Herrn. Jesus, und das wünsche ich mir für uns.